Radioaktiv. Nachgefragt.
Bei Radioaktiv können Sie ja Sendungen für die unterschiedlichsten Interessen hören. Aber dieses Thema interessiert uns wohl alle. Unsere Gesundheit. Die steht im Mittelpunkt einer neuen Sendereihe, die morgen am 1. September startet. Gesundheitssendungen gibt es viele, aber diese Kombination ist einzigartig. Ab morgen können Sie jede Woche Arzt-Apport hören, den Arzt- und Apothekerin-Podcast. Immer dienstags ab 18 Uhr mit der Apothekerin Maike Schild und dem Allgemeinmediziner und Hausarzt Dr. Andreas Bertomeo aus Fischbeck, Hessisch-Oldendorf. Wie es zu dieser Sendung gekommen ist, die als Podcast schon seit einiger Zeit auf sämtlichen Streaming-Plattformen zu hören ist, wie sie entsteht und wie sie auch die Macher selbst immer wieder überrascht, erfahren wir in dieser Sendung nachgefragt. Ich bin Jan Hampe. Wie schön, dass Sie mit dabei sind. Wir treffen uns für diese Sendung genau dort, wo auch die Podcast-Folgen aufgezeichnet werden. In einem der Behandlungszimmer der Praxis von Dr. Andreas Bertomeo in Fischbeck, der dafür extra ein komplettes Aufnahmestudio aufbaut. Direkt nebenan, im selben Haus, vorne an der Dammstraße, liegt die Sündel-Apotheke der Inhaberin Maike Schild. Frau Schild, Dr. Bertomeo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Ja, hallo.
Sie machen einen Podcast schon seit einiger Zeit. Gesundheitspodcasts gibt es ja einige, aber diese Kombination, die ist ungewöhnlich. Wie ist es dazu gekommen? Wer hatte die Idee?
Ich glaube, die Idee hatte ich. Ne?
Das muss ich zugeben.
Ja, also ich glaube, der Auslöser war das E-Rezept, mit dem wir uns vor 3 Jahren angefangen haben, rumzuschlagen.
Damit fing es an, ja.
Wir haben es beide halt von unterschiedlichen Seiten gesehen. Ich vom Ausstellen und immer wieder diese Probleme mit der Gematik, also mit diesen Datenbanken, auf die wir das draufspielen sollten. Umgekehrt die Apotheke halt mit ihren Problemen, das dann wieder runterzuholen. Und zusätzlich ist ja, und das hat die Politik ja weitergesponnen, wird ja immer versucht, mit Dividere et Impera zu arbeiten, also immer Teile und Herrsche, also irgendeinen Keil zwischen Apotheke und Arztpraxis reinzuhauen. Und unsere Motivation war ganz klar zu sagen, das lassen wir nicht zu. Wir arbeiten zusammen, wir sind beide für die Gesundheit der Menschen und der Einwohner zuständig. Und das war eigentlich die Motivation, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das jetzt zusammen und zeigen auch nach außen eben, dass Arzt und Apotheke zusammengehören und dass das eben nicht zu teilen ist einfach so. Und auch wenn die Politik das nach wie vor und jetzt ja gerade erst recht versucht, dass das nicht funktioniert. Und das war eigentlich so die Idee daraus.
Das stimmt. Beim E-Rezept gab es einfach ganz viele ungeklärte Fragen. Oder man hatte so ein bisschen das Bedürfnis aufzuklären, weil ja doch jeden Tag die gleichen Probleme, die gleichen Fragen aufgetreten sind. Und dann hat sich das ganz wunderbar als erste Folge oder am Anfang ergeben, dass man da einfach drüber aufklären möchte, informieren möchte, wie funktioniert es denn eigentlich?
Das heißt, Sie waren auch gleich überzeugt von der Idee, darüber einen Podcast zu machen.
Ja.
Das war die erste Folge und gab es da gleich die Idee, ey, da machen wir eine Serie draus?
Eigentlich war es so, dass ich gedacht habe, wenn man da die Leute mit erreichen kann, dann ist es doch ideal eigentlich als Medium. Und es gibt halt so viele Fragen, die immer wieder aufkommen, ob das in der Apothekenumschau ist oder ob das im Social-Media-Bereich ist. Da ist ja leider gerade im Social-Media-Bereich ist ja so viel Sachen unterwegs, ich wollte jetzt fast sagen Blödsinn, aber so viele Sachen unterwegs, die zumindest diskussionswürdig sind. So dass man eben gesagt hat, also dann nehmen wir doch diese Plattform und wir sind absolut unabhängig. Das haben wir immer betont und das ist ja auch bei unserer aktuellen Serie, die wir gerade machen, auch so, dass wir ganz bewusst gesagt haben, wir sind unabhängig, wir sind nicht Pharma gesponsert, wir haben keine Werbeaufträge, wir sind keine Influencer in dieser Situation und in diesem Sinne, sondern wir wollen einfach aufklären, unabhängig.
Aber Sie sind beide viel beschäftigt. Wie funktioniert das ganz konkret? Wann ging es dann los und wie oft treffen Sie sich? Also das ist ja jetzt auch schon wieder Ihr Rezept. Das sind 2-3 Jahre her.
Ja, ich habe letztens nochmal nachgeguckt. Wir haben Anfang 24 angefangen, also 2,5 Jahre. Waren das jetzt? So lange läuft das E-Rezept und so lange sind wir auch dabei. Wir haben es immer so ein bisschen in einem 2-Wochen-Rhythmus versucht. Durch Urlaub verschiebt es sich auch immer ein paar Tage, sodass wir jetzt nicht 100%ig gesagt haben, wir müssen jeden zweiten Dienstag das machen. Aber im Groben war das der Zeitrahmen, der dahinter steckte.
Genau, meist machen wir es immer dienstags, weil da habe ich quasi lange Mittagspause. Und dann passte das eigentlich immer ganz gut rein, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns eine Stunde Zeit. Also wir überlegen uns immer schon bei der Folge vorher, was könnten wir denn das nächste Mal machen? Oder wie jetzt aktuell, wo wir eine ganze Serie haben, wo wir schon wissen, was als nächstes immer passiert. Und dann suchen wir uns das natürlich entsprechend auch zusammen an Informationen, die es so gibt, recherchieren das entsprechend natürlich auch, dass das möglichst vollständig, aber eben auch wissenschaftlich begründbar ist, was wir da loslassen an Ideen. Ja, und so ist das eigentlich gekommen, dass wir, sagen wir, jeden Monat mindestens einen Podcast online bringen.
Und wie ergänzen Sie beide sich da? Sie sehen ja die Dinge aus zwei verschiedenen Perspektiven. Oder ist es eigentlich die gleiche Perspektive, weil es sind ja zwei Seiten einer Medaille?
Ich glaube, ganz oft ergänzt es sich eher. Bei vielen hat man schon so eine Idee im Hinterkopf, was ist in der Praxis denn dann schon mal vorgekommen oder mal passiert, dass man da vielleicht ja schon fast wie so ein Fallbeispiel im Hinterkopf hat. Und dann fällt einem ganz viel dazu ein. Welche Fragen werden in der Apotheke zu irgendeinem Präparat gestellt? Das ist ja so das Alltägliche. Und da hat man dann doch immer einiges an Informationen so im Hinterkopf. Und meistens fällt mir dann doch so spontan immer noch irgendwas dazu ein.
Genau. Wir haben so einen groben Baum, wie wir das jetzt aufbauen wollen, die neue Folge. Das haben wir dann schon. Aber vieles machen wir dann tatsächlich auch spontan. Und das haben wir gleich in der ersten Folge, wir haben ja so eine Trailer-Folge gemacht, ganz am Anfang. Und da haben wir gleich gesagt, wir wollen authentisch bleiben. Das heißt, wir reden da so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wir lassen auch eigentlich das, was man normalerweise vielleicht rausnehmen würde, lassen wir manchmal auch ganz bewusst drin. Einfach um zu zeigen, wir sind hier nicht die Profis oder so, sondern wir machen das wirklich so, wie der Schnabel gewachsen ist. Aber es geht uns primär eben tatsächlich um die Aufklärung, um das Authentische dabei.
Genau. Also es ist schon immer einiges an Vorbereitungszeit drin, das ist ganz klar. Es geht ja nicht nur darum, einfach eine Geschichte zu erzählen, wie es in der Apotheke passiert ist, sondern die wissenschaftlichen Fakten sind ja schon das Wichtigste dabei. Dementsprechend setze ich mich schon immer vorher hin und gehe das Thema durch, gucke hier und da vielleicht nochmal in ein Büchlein und versuche da wirklich einige Fakten vernünftig rauszusuchen und darzustellen.
Also Sie bringen Ihre Expertise da rein, aber trotzdem das Ganze nahbar und verständlich.
Naja, und für uns, wir haben ja im Prinzip auch was davon, wenn man ganz ehrlich ist, weil häufig ist es ja so, dass man irgendein Thema bearbeitet und dann während der Bearbeitung des Themas feststellt, oh, das ist ja ganz interessant, wusste ich ja noch gar nicht. Also gerade jetzt aktuell, wie gesagt, unsere Longevity-Serie, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, wo wir am Anfang auch gar nicht so wussten, wie ist denn das, Nahrungsergänzungsmittel, was ist davon sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wie ist denn wirklich der wissenschaftliche Standard dabei? Da gab es ein paar A- und O-Momente für uns, glaube ich, also für mich auf jeden Fall. Das ist schon faszinierend manchmal. Also wir lernen da sogar selber auch immer was.
Man hat ja sonst gar nicht das Ziel, sich irgendeine Studie oder sowas anzugucken, gerade bei diesem Thema. Und jetzt hat man einfach bestimmte Präparate, bestimmte Stoffe auf dem Tisch und dann fängt man mal an, ein bisschen zu blättern. Also das ist wirklich spannend.
Also auch für Sie selber. Sie lernen auch selbst was durch die eigene Arbeit. Das ist natürlich der Idealfall. Aber Dr. Berdomeo, Sie haben es angesprochen. Es gab ja insgesamt schon rund 30 Folgen, die Sie aufgenommen haben. Gab es da so das eine oder andere Thema, das Sie besonders überrascht hat? Gab es irgendeine Erkenntnis, wo Sie sagten, ach Mensch, das war mir vorher gar nicht so klar, aber jetzt auch durch die Recherche hat mich das doch irgendwie erstaunt und weitergebracht?
Also es gab es, glaube ich, bei fast jeder Folge. Also bei fast jeder Folge gibt es dann immer irgendeine Kleinigkeit, ob das bei Schlafen ist oder ob das, auch Supplemente hatten wir zwischendurch auch schon mal und so. Da gab es immer wieder so Phasen, wo man eigentlich während des Podcasts selbst schon gesagt hat, ah, ist mir neu, wusste ich noch gar nicht. Oder das ist ja interessant, das mal in der Zusammenfassung zu sehen. Und das habe ich zumindest fast in jeder Folge, weil man sich einfach mit dem Thema normalerweise so in der Genauigkeit nicht auseinandersetzt.
Aber gab es irgendeine Sache, die Sie tatsächlich jetzt auch in Ihr Leben integriert haben, wo Sie sagen, ja, jetzt achte ich da natürlich mehr drauf und mache es auch anders vielleicht als vorher?
Das gab es schon öfter, auch gerade bei den Ernährungsthemen. Ich halte es nur leider nicht durch, das ist das Problem.
Das wäre mal ein schönes Thema für eine weitere Folge, oder? Wie bleibt man dran?
Das wäre bestimmt spannend, aber da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen als allererstes.
Aber das ist doch der beste Zugang eigentlich zu so einem Thema, ne? Dass man selbst betroffen ist und es dann vielleicht sogar umsetzt und dann berichtet.
Also gerade bei der kürzlich aufgenommenen Folge über Nahrungsergänzungsmittel, ja, musste ich auch über mich selber staunen. Man liest ganz viele neue Stoffe, neue Präparate und denkt, boah, das ist ja der Wahnsinn. Wenn ich das jetzt nehme, dann geht es mir ja richtig gut. Und dann beleuchtet man das für sich ein bisschen genauer und stellt fest, naja gut, hätte ich gestern Abend ein bisschen mehr Gemüse gegessen, hätte mich das auch schon ein Stück weitergebracht. Und das ist, glaube ich, genau der Fall.
Ich habe schon den Titel für diese Folge. Der innere Schweinehund.
Ja. Absolut. Das betrifft uns, glaube ich, alle. Und das ist ja das Schöne. Interessante ist ja, viele Sachen ahnt man ja, also wie die Sachen laufen, also wie soll ich mich ernähren, was soll ich weglassen. Gibt es so eine Struktur der Folgen? Also gibt es vielleicht so einzelne Rubriken? Ich denke ja zum Beispiel an die Mythen. Also die vielleicht in jeder Folge wieder auftauchen, wo man sagt, ja, das gibt so ein paar Aspekte, die uns wichtig sind, so ein paar Punkte, die wir in jeder Folge eigentlich wieder behandeln.
Wenn man jetzt wirklich alle Folgen sich anhört, dann ist natürlich auch so ein Podcast immer in Entwicklung. Also wir entwickeln uns ja auch immer weiter, es kommen immer neue Aspekte dazu, wir verändern so Kleinigkeiten in den Abläufen. Und tatsächlich ist es so, dass wir dieses mit den Mythen, die wir so reingenommen haben, das ist noch relativ neu. Aber ist immer, finde ich, ein schöner Abschluss für ein Thema, um zum einen das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, manchmal sicherlich auch ein bisschen provokant zu sein, aber eben da nochmal auf bestimmte Sachen in aller Kürze nochmal hinzuweisen. Dafür ist das, glaube ich, immer ganz, ganz ideal.
Als Fazit weisen wir immer nochmal darauf hin, dass wir beide gerne in jeglichen Gesundheitsfragen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Also wir hatten da zum Beispiel mal eine Folge über Sucht. Das fängt vielleicht bei Alkohol an und geht über Nasenspray bis hin zu was weiß ich was für anderen Präparaten, dass man sich wirklich immer gerne an uns wenden kann. Ob das Arzt oder die Apotheke ist, je nach Thema ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, das kristallisieren wir eigentlich als Fazit immer so ein bisschen unterm Strich raus, dass wir gerne für solche Fragen zur Verfügung stehen.
Das ist eben tatsächlich kein, man mich selbst medizieren soll oder so, sondern wirklich eben gerne dann zu uns kommen soll und erstmal das besprechen soll und dass wir eben auch ehrlich unser Wissen dann auch weitergeben und wenn wir es halt in der Phase vielleicht auch nicht wissen, uns gerne auch erkundigen und noch gerne kundig machen auch dazu, ne?
Das heißt also, man kann Sie ansprechen, man kann Kontakt aufnehmen. Wie ist das jetzt genau in Bezug auch auf die Podcast-Reihe? Also kann man sich da vielleicht mit einbringen?
Also wir hatten ja schon Gäste tatsächlich auch dabei und haben da schon darauf hingewiesen. Gerade wenn es so um gesundheitspolitische Sachen ging, war das ganz interessant. Ansonsten, wir weisen jedes Mal darauf hin in unserem Podcast, dass wir gerne Kommentare jeglicher Art zur Kenntnis nehmen und das auch gerne beantworten. Tatsächlich ist die Resonanz, was die Kommentare angeht, gar nicht so riesengroß. Also ich habe das eher bei mir in der Sprechstunde, dass irgendein Patient kommt und sagt, oh, ich habe Ihren Podcast gehört und ich wollte da nochmal ganz gerne was zu wissen. Aber jetzt so öffentlich im Kommentare passiert noch nicht so viel. Vielleicht haben die Zuhörerinnen und Zuhörer noch Angst oder so, dass da irgendwas sein könnte. Aber wie gesagt, vor uns brauchen wir keine Angst haben. Ne?
Auf keinen Fall.
Wie ginge das denn? Also auf welchem Wege würde man sie erreichen? Am besten abseits jetzt davon, dass man sie natürlich in der Apotheke trifft oder auch hier in der Praxis. Aber kann man ihnen schreiben oder soll man das kommentieren, da wo es das gibt? Dann können wir vielleicht in dem Zuge auch mal sagen, wo hört man denn den Podcast?
Eigentlich überall, auf allen Podcast-Plattformen, ob das YouTube ist, ob das Spotify ist, ob das Amazon Music ist, der wird überall inzwischen veröffentlicht und die Kommentare sind überall freigeschaltet. Also man kann überall entsprechend Kommentare eingeben und wir gucken da auch drauf und beantworten dann das. Zusätzlich ist es so, dass wir auf unseren Instagram-Kanälen, also sowohl die Apotheke als auch ich haben einen eigenen Instagram-Kanal für die Praxis. Und auch da ist es so, dass wir jedes Mal bei einer neuen Folge das entsprechend anteasern und natürlich auch da gerne auf Rückmeldung hoffen. Und wir sagen auch in den Folgen, wenn Sie noch Ideen haben, wenn Sie irgendwas interessiert, bitte gerne melden, in die Kommentare reinschreiben oder sowas. Wir sind da dankbar. Dann müssen wir uns nicht so einen großen Kopf machen, was wir als nächstes dann ansagen. Ne?
Also das wäre der Weg. Nochmal ein paar Worte zu Ihnen persönlich, denn dass Sie zusammenarbeiten, das liegt natürlich auch daran, dass Sie relativ nah zusammenarbeiten, tatsächlich auch im Alltag. Frau Schilf, Sie sind Apothekerin,
genau.
Sie sind Inhaberin einer Apotheke.
Genau, ich bin hier in Fischbeck in der Sintel-Apotheke, die habe ich vor etwa 5 Jahren übernommen und das passte ziemlich gut, weil Dr. Bertomeo hat zum gleichen Zeitpunkt die Praxis im gleichen Haus übernommen und dadurch begann natürlich gleich da eine gute Zusammenarbeit. Und ich schätze das wirklich sehr, in so einer, ich sage jetzt mal relativ kleinen Landapotheke zu arbeiten, wo man einfach seine Kunden kennt, auch so ein bisschen die Sorgen und Nöte der Kunden kennt, dass es nicht alles so anonym ist. Und da hat sich über die letzten 5 Jahre eine gute Zusammenarbeit entwickelt.
Das passt und ehrlich gesagt klingt es fast wie so ein Ideal, so wie es eigentlich sein sollte, also dass man sich offensichtlich auch versteht da zwischen Arzt.
Das macht natürlich auch vieles einfacher. Wenn wir vielleicht feststellen, irgendein Präparat ist nicht lieferbar, dann kann ich halt kurz hochgehen und nochmal schnell nachfragen. Ich muss nicht an irgendeine große Praxis irgendwohin eine Mail schreiben und hoffen, dass sich am nächsten Tag wer meldet. Da kann ich immer gleich mal dazwischen funken.
Der kurze Dienstweg.
Der Doktor steht immer Rede und Antwort und wir können den Patienten schnell versorgen. Das ist wirklich schön.
Es gibt einen schönen Hintereingang. Das heißt, wir müssen nicht mal außen rumlaufen, sondern können direkt durchs Treppenhaus hintenrum in die Apotheke rein und raus. Das ist natürlich optimal, gar keine Frage. Ne? Und auch, dass man eben, ich sag mal, die Handynummern hat, dass man befreundet ist, dass man einfach sagen kann, Mensch, kannst du mal da irgendwie schnell was organisieren? Lässt sich das irgendwie machen? Das ist natürlich Gold wert, gar keine Frage.
Dr. Bertomeo, vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen. 2004 großer Einsatz in Hessisch-Ollendorf.
Ja, also wir sind ja seit 2004, was ja viele nicht glauben, seit 2004 in Fischbeck und wohnen schon hier in Fischbeck. Das heißt, unsere Kinder sind hier schon groß geworden, sind hier zur Schule gegangen und dann eben weiter in Hameln. Und ich war halt lange tatsächlich Oberarzt in der BDH-Klinik und habe da die Intensivstation damals aufgebaut. Ich bin ja von Haus aus eigentlich gar kein Allgemeinmediziner, sondern Anästhesist und Intensivmediziner und habe mich dann erst quasi so auf dem zweiten Bildungsweg irgendwann mal entschieden, noch einen zweiten Facharzt zu machen und dann die Allgemeinmedizin zu machen. Habe es auch nicht bereut, trotz aller politischen Widrigkeiten, die es so gibt. Aber ich würde eben auch nicht, so ähnlich wie Frau Schild, nicht in irgendeiner großen Praxis oder so arbeiten wollen, sondern schon diesen Kontakt eben auch zu den Patientinnen und Patienten haben. Man kennt halt seine Pappenheimer halt irgendwann. Und das ist ja zum Vorteil, weil man einfach, anders als vielleicht im MVZ, wo es jedes Mal einen anderen Arzt gibt oder sowas, muss mir der Patient nicht jedes Mal wieder seine ganze Krankengeschichte erzählen, sondern viele Sachen habe ich im Kopf, auch wenn es eine vierstellige Zahl an Patienten ist, die wir pro Quartal versorgen. Aber nichtdestotrotz ist es halt so, dass bei vielen weiß man dann schon, ah, das war die und die Sache oder jetzt gibt es da und da das Problem. Und man kennt eben auch häufig, und das ist, glaube ich, unser beider Vorteil, man kennt auch die sozialen Hintergründe dabei. Denn viele medizinische Probleme oder so entwickeln sich ja auch aus dem Umfeld heraus. Und das ist natürlich für so einen, ich sag mal, kleinen Landarzt dann wieder ganz angenehm auch. Ne? Insofern habe ich es, wie gesagt, nicht bereut, hierher zu kommen. Und wie gesagt, das war wirklich ein Glückszufall, dass wir wirklich beide zum genau dem gleichen Datum jeweils eben Apotheke und Arztpraxis übernommen haben.
Und gibt es noch ein Spezialgebiet? Also als Anästhesist sind Sie zum einen natürlich ausgebildet, Allgemeinmediziner sind Sie jetzt. Gibt es da noch so ein Spezialgebiet, auf das Sie sich vielleicht so ein bisschen konzentrieren?
Ja, mehrere. Ne? Das ist ja, deswegen ist das Arztschild ja so voll geworden im Laufe der Jahre. Eins meiner Favorites ist die Schmerztherapie, gar keine Frage. Das Problem ist dabei leider nur, dass die Kassenärztliche Vereinigung in Hannover leider das nicht zulässt, dass ich gleichzeitig Schmerztherapeut und Hausarzt sein darf. Ich darf eigentlich nur eins von beiden sein. Und dadurch, dass natürlich fand ich die Versorgung eben hier wichtiger ist, habe ich mich dafür entschieden, Hausarzt zu sein. Das heißt, ich darf als Schmerztherapeut keine schmerztherapeutischen Leistungen abrechnen. Verrückt, aber so ist nun mal leider das Gesetz dabei. Und die anderen Sachen sind eben so, dass die sich auch so ein bisschen daraus ergeben eigentlich. Ich bin ja ein großer Fan der Naturheilverfahren. Die sind ja sehr, sehr weitläufig. Ich bin auch nicht Fan von allen Sachen, aber so gerade so Phytotherapie, Akupunktur, Hypnose, solche Sachen, das sind so Sachen, die mich sehr interessieren, an denen ich Spaß habe und die man natürlich auch anbietet, wobei das jetzt ganz, ganz selten ist, dass man das wirklich braucht auch.
Und jetzt haben Sie ein super Thema, was wirklich derzeit in aller Munde ist, Frau Schild.
Wir haben im Moment das Thema Longevity, also langes Leben, gesund lange Leben. Und was kann ich dafür tun? Kann ich das mit ein paar Pillen erzeugen? Kann ich das mit längerem Schlaf erzeugen? Wie auch immer. Also das hat in sich nochmal so viele einzelne Themengruppen, die wir zurzeit in jedem einzelnen Podcast beleuchten.
Genau. Es ging ja uns wirklich darum, mal auch da wieder wissenschaftlich aufzuarbeiten, was ist wirklich dran an diesen ganzen Longevity-Mythen. Wenn man eben gerade wieder Social Media anguckt und Longevity eingibt, dann wird man wirklich erschlagen von Influencern, die einem möglichen Sachen verkaufen wollen. Und für uns war halt wichtig, rauszukriegen, was ist wirklich dran und gibt es auch andere Sachen, die vielleicht viel, viel wichtiger sind und die einen viel, viel größeren Einfluss haben. Wir haben natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, was zum Beispiel uns von den Leuten, von den 100-Jährigen unterscheiden, die eben ja, es gibt ja so ein paar Blue Spots, wo diese 100-Jährigen leben, wo es extrem viele 100-Jährige gibt und mal zu gucken, warum wären die eigentlich so alt? Schlucken die tatsächlich so viele Pillen oder ist es irgendwas anderes? Und das ist im Prinzip gerade unser Thema.
Ja, spannend. Also gerade so für eine Apothekerin. Ne? Also das wäre natürlich toll, wenn es die Pille gäbe, oder?
Das wäre ganz hervorragend. Aber ich befürchte, es sind die ganzen kleinen Sachen des alltäglichen Lebens.
Und deswegen haben Sie dieses Thema nicht in einer Folge behandelt, sondern es gibt eine Reihe. Mir hat einer im Vorfeld noch gesagt, der meinte, ich dachte, das wäre was für die ganz Reichen. Der dachte, ja, ja, das sind irgendwelche Pillen hier, Brian Johnson oder wie der Herr heißt, der sich da versucht, möglichst jede Sekunde rauszukriegen und dabei wahnsinnig viel Zeit drauf gibt, glaube ich, um am Ende länger zu leben.
Das wäre viel zu einfach.
Das heißt, Sie haben es aufgeteilt, mehrere Folgen.
Genau, wir haben so an die 10 Unterfolgen zu dem Thema, wo viele verschiedene Ideen dazu aufgenommen werden. Jetzt zum Beispiel hatten wir das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Das wäre wieder die Pille, die vielleicht das Leben verlängert, das Leben lebenswerter macht. Aber es gibt ja auch noch viele andere Faktoren. Ob das zum Beispiel ein gesellschaftlicher Aspekt ist, ob das mehr Schlafen ist. Da gibt es ganz viele Sachen und darum haben wir das, ich will noch gar nicht zu weit vorgreifen, eben noch viele Unterthemen, die wir in jeder Folge wirklich nochmal aufgreifen.
Und auch da werden die Mythen entlarvt, soweit man das derzeit kann. Dr. Berdomiow, warum ist das gerade so ein Megathema, Longevity?
Ich glaube, das liegt an ganz vielen Aspekten. Aber ein Aspekt ist, dass gerade aktuell durch die Medien und durch die Politik, also auch durch dieses neue GKV-Beitragsbemessungsgesetz, der Bevölkerung klar wird, dass die Medizin nicht mehr so zur Verfügung steht, wie es vielleicht vorher zur Verfügung stand. Und dass man immer mehr tun muss, um möglichst gesund zu bleiben, aus Angst davor, dass einem vielleicht dann, wenn es einem schlecht geht, keiner mehr hilft. Das heißt, dieses Thema gesund und selbstbestimmt alt zu werden, das ist, glaube ich, inzwischen ganz stark in den Köpfen drin. Und deswegen ist eben dieses Longevity so wichtig geworden, weil man eben möglichst lange unabhängig von irgendwelchen anderen helfen sein möchte. Deswegen gucken, glaube ich, so viele gerade auf dieses Thema.
Aber man könnte es ja auch positiv sagen und es ist ja einfach wunderbar, die Leute wollen einfach länger leben, beziehungsweise die wollen länger gut
ganz
leben.
Ganz wichtig.
Geht es da um langes Leben oder worum geht's?
Nein, es geht natürlich darum, länger zu leben, aber es geht ganz, ganz wichtig darum, dass man gesund, selbstbestimmt länger lebt. Nicht irgendwie, sondern wie kann ich Lebensqualität erhalten?
Und ist es kompliziert?
Also ohne jetzt vorgreifen zu wollen, wahrscheinlich ist es gar nicht so kompliziert. Es setzt aber voraus, dass man eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag legt. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach. Da spielen ganz, ganz viele Sachen mit rein, wie Bewegung, wie Schlaf, wie Gewicht, wie auch ein paar, muss man ganz klar sagen, auch ein paar Laborwerte, die nicht ganz unwichtig werden und die man vielleicht beeinflussen kann. Und wo wir auch sehen, dass das Beeinflussen dieser Laborwerte eventuell auch einen positiven Aspekt hat. Also da gibt es schon mehrere Sachen, aber das Hauptsächliche, muss man ganz klar sagen, ist die Selbstdisziplin.
Aber man merkt schon, das eine sind so Sachen, die kann man sich denken, aber sie gehen auch so tief, dass man sagt, ja, da gibt es natürlich auch ein paar Werte, auf die man achten sollte. Erste Folge ist die allgemeine Folge und dann geht es ja ins Detail. Da geht es um Bewegung. Und Sie leiten das ja gleich so interessant ein. Was wäre, wenn es ein Medikament gäbe? Wobei es gibt etwas, was fast so wirkt, vielleicht sogar fast noch besser wirkt als ein Medikament. Und das ist ja das Thema der ersten inhaltlichen Folge.
Genau. Also Bewegung ist das A und O. Bewegung ist das A und O. Wir haben halt das Problem, dass wir ungefähr ab dem 50. Lebensjahr pro Jahr 5% unserer Muskelmasse verlieren, wenn wir nichts tun. Und dieser Verlust der Muskelmasse ist im Prinzip genau der Faktor, der nachher ja für uns ausschlaggebend dafür ist, ob ich mich so weiter selbstbestimmt eben versorgen kann. Diese Problematik tatsächlich mit dem Muskelabbau, mit dem Abbau von Muskelmasse, ist gleichbedeutend mit dem Anstieg des Sturzrisikos. Das heißt, je mehr ich an Muskelmasse verliere, desto größer ist mein Sturzrisiko. Es wirkt irgendwie ja eigentlich klar, aber das ist eben wirklich auch wissenschaftlich erwiesen. Bedeutet, wenn ich eben anfange, frühzeitig das dagegen zu machen, indem ich mich eben regelmäßig bewege, indem ich bestimmte Sportarten mache, indem ich vielleicht auch sogar mich mit entsprechenden Proteinen ernähre, mit einer entsprechenden Proteingehalt ernähre und so weiter, dann kann ich das bremsen und kann eben meine Muskelmasse erhalten. Aber es setzt halt wieder, wie ich sagte, Selbstdisziplin voraus. Das ist natürlich nicht ohne.
Das ist ein wichtiger Faktor, offensichtlich Bewegung. Wie halten Sie das selbst? Also sind Sie selbst im Fitnessstudio oder wie machen Sie das, Frau Schild? Haben Sie da für sich selbst Ihre Routine gefunden?
Fitnessstudio habe ich auch mal probiert. Ich bin ja begeisterter Reiter. Also ich verbringe schon jeden Abend noch draußen und reite, kümmere mich um die Pferde, wie auch immer. Also ich mache jetzt nicht so definierenden Kraftsport, wie es wahrscheinlich noch besser wäre. Aber ich glaube, ich hole mir doch abends immer meine Portion Frischluft und ein bisschen Bewegung und wenn es beim Schwingen der Mistgabel ist.
Ich wollte gerade sagen, Stall ausmisten ist doch mit Sicherheit auch schon eine schwere Arbeit.
Geht aber wahrscheinlich definierter, aber...
Ja, aber da leuchten doch die Augen, wenn man das hört, weil da ist doch alles dabei beim Reiten, oder? Da bewegt man sich, da macht man diese ganzen körperlichen Übungen. Also das ist ja fast noch besser als jetzt ins Fitnessstudio, was ja doch irgendwie...
Wie gesagt, habe ich probiert, war mir zu einsam.
Das machen Sie schon immer, das Reiten?
Schon sehr lange, seit Kind, ja.
Ja, was sagt der Arzt dazu?
Also ist per se gar nicht so schlecht. Was ein bisschen fehlt bei dem Reiten, ist die volle Ausnutzung der Bewegungsumfänge. Das fehlt. Also gerade so die Rotation der Wirbelsäule und so weiter. Das sind so Sachen, die so ein bisschen fehlen, die man eigentlich noch so ein bisschen nachholen müsste.
Würde man da empfehlen, tatsächlich noch so ein spezifisches Krafttraining dann oder so Gymnastik und solche
Sachen? Gibt ganz viele Programme an Fitness für Reiter. Ich versuche es nebenbei, aber manchmal ist dann doch die Zeit einfach abends begrenzt.
Aber immerhin, Sie machen was, ja, und da sind Sie wahrscheinlich schon vielen voraus und vor allem ständig, denn das ist ja dieses...
Ich muss. Ob das ein Hund oder ein Pferd ist, man muss es irgendwie, man muss sich drum kümmern, es hilft nicht, auch wenn das Wetter schlecht ist oder der Hals kratzt.
Und das macht Sie glücklich offensichtlich und das ist doch herrlich, und draußen an der Luft reiten Sie auch.
Nein. Nein, nein, ich reite nicht. Ich habe ein großes Hobby, was mich mit fit hält, ist das Tanzen. Also ich bin regelmäßig im Tanzsport unterwegs, zweimal die Woche aktuell. Und dann noch zusätzlich donnerstags abends gibt es so eine Gruppe, die so ein bisschen Altherrensport macht, sage ich mal. Das heißt, das sind dann so anderthalb Stunden, die man dann eben entsprechend mit Sport verbringt, wo eben viele Anteile drin sind, die gerade eben für die Ü50-Generation ganz wichtig ist. Das fängt also natürlich so ein bisschen mit Fitness an, aber geht eben auch gerade so um teilweise so Yoga-ähnliche Aufwärmsachen, wo eben gerade diese Bewegungsumfänge gebraucht werden. Und ich merke das tatsächlich selber, wenn jetzt zum Beispiel jetzt, wo Ferien waren und ich eine ganze Zeit lang das nicht so gemacht habe, dass ich zum Beispiel wieder Rückenschmerzen kriege. Ich weiß ganz genau, in dem Moment, wo ich damit wieder angefangen habe, ist das sofort wieder weg. Aber wenn ich das nicht mache, ist das so. Und wie gesagt, in meinem Alter, ich werde nun auch 60, insofern muss man eben auch da gucken, dass man da einigermaßen fit bleibt.
Aber ist das ein Phänomen, das kenne ich und das höre ich von so vielen Leuten, dass sobald mal wieder eine Kleinigkeit anfängt, was zu tun, vielleicht auch gezielt, dann hören die Rückenschmerzen auf. Und Rückenschmerzen plagen uns ja alle derzeit irgendwann. Wie hängt das zusammen? Einfach, weil die wichtigen Muskulaturen sich dann wieder stabilisieren? Oder warum gehen die Schmerzen weg, ohne dass man ein Medikament geschluckt hat?
Ja, bei den meisten Fällen der Rückenschmerzen ist es ja nicht irgendwie die Wirbelsäule selbst, die schmerzt, sondern es ist eigentlich die Muskulatur drumherum. Und diese Muskulatur, die wir drumherum eben haben und die wir nicht richtig benutzen, die verhärtet sich dann. Und dann fängt so ein Teufelskreis an zwischen Schmerz und Verspannung. Schmerz macht Verspannung, Verspannung macht Schmerz. Und das ist eine Spirale, die sich immer weiter aufdreht. Und wenn ich die nicht unterbreche, indem ich eben, klar, am einfachsten ein Schmerzmittel einnehme und dann ist der Schmerz auch weg und dann entspannt sich auch die Muskulatur. Oder aber ich tue wirklich was und sorge eben durch Bewegung dafür, dass sich meine Muskulatur wieder dehnt und damit auch entspannt. Dann habe ich im Prinzip genau das Gleiche wieder erreicht, ohne Medikament.
Wir hatten mal eine ganze Podcast-Folge dazu zum Rücken.
Ja, die hört man demnächst hier bei Radioaktiv. Kann man aber jetzt schon hören. Und jetzt kommen wir noch zum anderen Thema. Das eine ist Bewegung, das haben Sie gemacht. Und dann gibt es eine eigene Folge zum Thema Ernährung. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt, um lange zu leben, ist natürlich das, was wir essen.
Auf jeden Fall.
Warum ist Ernährung tatsächlich auch ein wichtiges Thema zum Thema Langlebigkeit?
Weil wir stellen immer wieder fest, dass doch die meisten Vitamine einfach in der normalen Ernährung vorkommen. Sprich, man muss schon sehr, sehr gut aufpassen, was man an Nahrungsergänzungsmitteln, an Vitaminen überhaupt zu sich nimmt, damit man gar nicht zu sehr eingreift. Es gibt Sachen, die kann man überdosieren. Natürlich gibt es immer Menschengruppen, die einen Mangel haben. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung kann man schon ganz, ganz viel erreichen.
Na, Ernährung ist ja unser Motor. Das, was wir aufnehmen, was wir essen, ist im Prinzip ja die Energie, die uns ermöglicht, überhaupt zu leben, zu existieren, uns zu bewegen. Und insofern ist es eben wichtig, dass man sich eben so ernährt, dass der Körper möglichst einen großen Vorteil daraus ziehen kann. Ich habe mich vor kurzem mal mit einer netten Ernährungsberaterin unterhalten und die sagte nur, das Einfachste, ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer so kompliziert machen, sagte sie immer nur. Sie sagte nur, wenn man darauf achtet, die Hälfte des Tellers muss bunt sein. Wenn die Hälfte des Tellers bunt ist, kann eigentlich gar nicht mehr so viel verkehrt sein. Und ich glaube, das kann man einfach auch so stehen lassen. Das ist genau das, worum es geht. Und wenn man das eben schafft, wenn man ausgewogen sich ernährt, sicherlich eben den Fleischkonsum, der viel zu hoch ist in Deutschland, den ein bisschen reduziert, nicht weglässt, das nicht, aber eben reduziert, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Und nochmal, das hatte ich ja schon mal gesagt, die Proteinversorgung ist für den alten Menschen halt unglaublich wichtig. 1 Gramm bis 1,2 Gramm für einen Menschen, das zu schaffen, ist tatsächlich nicht ganz ohne. Da muss man wirklich gucken. Und es gibt Longevity-Forscher, die sagen tatsächlich, es ist für einen alten Menschen vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der einen Proteinshake am Tag wenigstens trinkt, ne? Also Ernährung, wie gesagt, ist deswegen unglaublich wichtig. Es ist einfach unser Lebenselixier.
Frau Schild, also im Idealfall, wie würden Sie sich eine Mittagsmahlzeit zusammenstellen, wenn Sie es wirklich mal zeitlich schaffen und sagen, okay, da gehört jetzt das dazu. Und bunt, Smarties sind ja auch bunt, aber ich nehme an, da ist was anderes gemeint, oder? Da wahrscheinlich ein
bunter Gemüse. Also ich glaube,
wie müsste der Teller aufgeteilt sein?
Also man kommt an der ganz klassischen Aufteilung von einem gewissen Protein, also Fleisch oder Fisch, dann Gemüse und ein kleiner Teil Kohlenhydrate nicht drumherum. Man sollte keins davon missen. Wir haben gestern noch über Omega-3 und 6 Fettsäuren gesprochen. Viel Fisch ist an der Stelle ganz wichtig. Da gibt es viele Bevölkerungsgruppen, habe ich tatsächlich auch nochmal gelesen, die irgendwo in Meeresnähe wohnen, die da ein viel besseres Verhältnis haben. Das scheint sich dann doch immer wieder zu spiegeln. Natürlich ist das Protein aus dem Fleisch auch nicht zu vernachlässigen. Aber ich glaube, da dieses ganz normale 3-Komponenten-Essen, wie man es klassisch von früher von Oma kennt, ist einfach nicht außer Acht zu lassen.
Ja, das ist schon mal ein guter Hinweis, darauf sollte man achten, ne? Im Idealfall. Nun gibt es ja auch Mythen in diesem Fall und sie räumen auf. Wir wollen die Folge jetzt ja nicht wiederholen, aber vielleicht gibt es noch so eine Sache, die ganz wichtig ist, wo Sie sagen, ja, da haben wir mit in dieser Folge auch aufgeräumt. Es gibt ja auch so diese Begriffe, Detox zum Beispiel. Was heißt ja die Detox? Also Entgiftung, ne? Oder?
Ja, Detox. Detox ist eben halt auch so ein Modewort und das wird eben bestimmten Ernährungszutaten wird eben ja zugesprochen, dass sie eine entgiftende Wirkung hätten. Man übertreibt es dann immer so ein bisschen gleich. Und man muss eben auch so ein bisschen gucken, wovon muss ich denn eigentlich überhaupt entgiftet werden? Was vergiftet mich denn eigentlich? Und das, was mich vergiftet, das ist doch viel, viel besser, das wegzulassen, als zu sagen, naja, ich vergifte mich zwar, aber dann entgifte ich mich wieder mit irgendwas. Also das ist ja hirnrissig eigentlich. Und viel wichtiger ist wirklich, dass man schaut, was vergiftet mich? Wie viel Alkohol trinke ich? Rauche ich? Wie viel Fleisch esse ich wirklich? Wie ist dann tatsächlich meine Harnsäurewerte? Wie sind meine Werte für Cholesterine? Wie ist mein LDL? Solche Sachen sind eben tatsächlich dann viel, viel wichtiger eben, als zu sagen, ich muss jetzt unbedingt irgendwas entgiften. Eher die Ursache bekämpfen.
Und macht das Sinn, denn tatsächlich mal so einen Check zu machen? Wie sind meine Werte eigentlich? Kein Mensch weiß doch eigentlich zu Hause, kann das ja gar nicht checken, ne? Wie sind denn meine Werte? Was würden Sie da empfehlen? Worauf sollte man achten? Und gibt es da vielleicht so einen Rundum-Check, den man machen kann?
Also es gibt ja ab 50 sowieso ja die Gesundheitsuntersuchung, die alle 3 Jahre von den Krankenkassen bezahlt wird, wobei man leider wissen muss, was die wirklich nur bezahlen. Die bezahlen nämlich eigentlich nur Cholesterin und Triglyceride und einen Urinstix und den Blutzucker. Alles andere ist im Prinzip dann Sache der Praxis, ob die das machen oder nicht. Wir machen tatsächlich dann einen kleinen Rundumschlag und gucken uns alles andere auch mit an, weil ich davon überzeugt bin, dass es eben viel wichtiger ist, das Ganze in der Gesamtheit eben auch zu sehen. Aber sicherlich ist wichtig einfach, wenn es eben gerade um langes Leben, um Gesunderhaltung geht, ist es natürlich wichtig zu gucken, wie ist der Gefäßstatus. Dazu ist ganz klar das Cholesterin und da das besonders das sogenannte schlechte Cholesterin, also das LDL, das langkettige Cholesterin, wichtig. Und das sollte zumindest, wenn man sonst gesund ist, natürlich nicht oberhalb der Norm sein. Wenn man bestimmte Erkrankungen hat, werden diese Normwerte deutlich reduziert. Sprich, wenn ich schon Veränderungen in den Halsgefäßen habe, wenn ich Kalkablagerung, Plaques habe, dann werden diese Werte schon runtergesetzt, um eben zu verhindern, dass sich noch weiter was anlegt. Also das ist eben individuell. Deswegen kann man nicht sagen, der Grenzwert ist der und der sollte nicht überschritten werden oder sollte immer unterschritten werden, sondern das muss man individuell je nach Situation des Patienten eben auch dann sehen. Und deswegen ist das, was wir ja immer wieder sagen und was Frau Schild ja auch schon gesagt hat, dann eben wirklich wichtig, sich entsprechend beraten zu lassen.
Nun könnte man ja denken, ach, das ist doch so einfach, ich muss gar nicht auf meine Ernährung achten, sondern ich hau mir einfach ein paar Pillen rein. Worum geht es in dieser Nahrungsergänzungsmittelfolge denn?
Also da muss man vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden, die Nahrungsergänzungsmittel zum Thema langes Leben, zum Thema langes Gesundleben oder grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel. Das haben wir auch schon mal gemacht, weil wir festgestellt haben, dass viele Leute tatsächlich sehr, sehr viele Döschen an den verschiedensten Nahrungsergänzungsmitteln so zu Hause haben und sich gar nicht ganz darüber im Klaren sind, was sie da eigentlich zu sich nehmen. Und dann gibt es natürlich noch mal viele Stoffe, die suggerieren, wenn viel davon genommen, macht ein langes, gesundes Leben. Damit ist alles ganz einfach. Da muss man, glaube ich, schon mal ein bisschen unterscheiden. Und für uns ist immer wichtig, dass es tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel gibt oder auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die man überdosieren kann in diesem Bereich. Also bestimmte Vitamine zum Beispiel, damit kann man sich auch mehr schaden als Nutzen zufügen. Und gerade wenn sich das an so vielen verschiedenen Präparaten ein bisschen summiert, kann es nach hinten losgehen.
Ja, jetzt für die Longevity-Folge haben wir tatsächlich einfach nur mal geguckt, welche Nahrungsergänzungsmittel wären denn für dieses Thema im Moment bei Instagram gehypt? Und haben einfach so eine Liste gemacht an verschiedenen Sachen, ob das NAD Plus ist, NMN ist, ob das Berberin ist. Das sind wir alles durchgegangen und haben quasi jedes einzeln beleuchtet, was es da wirklich für Untersuchungen, was es für wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt. Wie effektiv ist es und was macht es eigentlich? Und wird es überhaupt empfohlen oder wird es nicht empfohlen? Und das eben wirklich absolut unabhängig von irgendwelchen Sponsorings oder sowas, sondern absolut unabhängig haben wir das beleuchtet.
Aber das ist ja spannend. Kann man so grundsätzlich vielleicht ein Beispiel sagen, worauf sollte man achten, was man tatsächlich braucht? Denn man denkt ja auch wirklich, genau wie Sie es gesagt haben, ja, so Multivitamintabletten zum Beispiel, herrlich, das kann ja nicht schaden, ne, wenn man sich so ein ganzes Ding da reinhaut. Wie sollte man vorgehen? Sollte man checken, was fehlt mir eigentlich und das denn eher supplementieren?
Also ich kann ja im Prinzip schon eins vorwegnehmen aus der Folge, was man supplementieren muss, nur dann, wenn ein Mangel herrscht. Also nur wenn ein nachgewiesener Mangel herrscht, dann sollte man supplementieren. Heißt zum Beispiel, wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe, was ja gerade bei dem weiblichen Geschlecht in der Menopause oder so gar nicht so selten ist, dann muss das eigentlich supplementiert werden, damit eben keine Osteoporose oder sowas eben eintritt und nicht der Knochen kaputt geht und so weiter. Das ist sicherlich sinnvoll, aber wie gesagt, eigentlich ist sowas nur sinnvoll, wenn man wirklich einen Mangel nachgewiesen hat. Und da schließt sich der Kreis wieder zur Ernährung. Wenn ich mich ausgewogen ernähre, ist zumindest hier in unseren Regionen eigentlich ein Vitaminmangel relativ selten. Wie gesagt, Vitamin D ist davon ausgenommen, aber ansonsten ist das eigentlich relativ selten, muss man sagen.
Ein spannendes Thema, aber auch für Sie eigentlich als Apothekerin, oder? Man würde ja denken, Sie sind froh darüber, dass es so viele Pülverchen da gibt, weil letztendlich verkaufen Sie die ja auch. Auf der anderen Seite sind Sie natürlich auch eine Beratung und eine Autoritätsperson, zu der man kommt und sagt, bitte beraten Sie mich. Wie gehen Sie damit um? Also dass es zum einen natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse, vermute ich einfach mal, gibt, dass die Sachen verkauft werden.
Durchaus schon. Und gerade in der Apotheke, finde ich, ist es besonders wichtig. Es gibt zum Beispiel bestimmte Arzneimittel, oft verschreibungspflichtige Arzneimittel, die einen bestimmten Mangel an Vitaminspurenelementen auslösen können. Und an der Stelle versuchen wir dann einfach ganz gezielt zu beraten, welche Patientengruppe mit welchen Medikamenten kann mit welchem Nahrungsergänzungsmittel oder mit welchem Vitaminpräparat geholfen werden. Und darum ist, glaube ich, die Beratung an der Stelle wieder so wichtig, weil wenn bei mir ein Rezept für ein entwässerndes Mittel abgeholt wird, kann ich vielleicht davon ausgehen, dass nun hier ein Magnesiummangel häufiger vorkommt. Wenn jemand Magentabletten nimmt wie Pantoprazol, was einfach sehr, sehr häufig ist, kann ich davon ausgehen, dass vielleicht ein anderer Vitaminmangel vorliegt. Und darum ist da die gezielte Beratung ganz, ganz wichtig und nicht einfach irgendein Multivitaminpräparat, wo alles ein bisschen drin vorkommt, einfach so zu schlucken und das ganz wild, sondern da eben sehr gezielt zu den Medikamenten passend was auszuwählen.
Das ist der Grund, warum ich Frau Schild tatsächlich auch so schätze, muss ich ganz klar sagen, weil es eben nicht um irgendwelche Geschäftsmachereien geht, den Leuten irgendwas aufzuschwatzen, sondern wirklich ganz gezielt eben zu sagen, das und das ist ihr Problem aufgrund eben ihrer Medikamente, wie auch immer. Und ich empfehle deswegen, das und das zu supplementieren. Wie gesagt, den Mangel eben zu bekämpfen. Das ist das eben das Credo bei der ganzen Sache. Wir hatten das mit dem Enzym Q10 ja auch gerade. Was eben zum Beispiel, wenn man regelmäßig solche Protonenpumpenhemmer eben einnimmt, wie eben das Pantoprazol für den Magen, dass dann zum Beispiel, wenn man es regelmäßig macht, dass dann eben das Q10 tatsächlich niedrig sein kann und dass man das eben entsprechend ausgleichen könnte. Das sind so Sachen, die eben mit reinspielen. Ne? Und das haben wir in der Folge auch mit thematisiert, damit eben wirklich klar ist, wenn man es supplementiert, dann gezielt nur das, was auch sinnvoll ist. Und dazu ist eben auch natürlich die Arztpraxis auch, aber besonders eben die Apotheke ganz wichtig, weil da eben wirklich auch das Fachwissen eben auch in diesen Bereichen eben da ist.
Hat sich da überhaupt irgendwas verändert im Laufe zu früheren Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten? Also sind Menschen heute, brauchen die andere Dinge oder herrscht ein Mangel aufgrund einer anderen Ernährung? Von dem anderen viel zu viel.
Das ist, glaube ich, gar nicht so. Ich glaube, das ist schon die ganze Zeit eigentlich ähnlich gewesen. Was eben noch dazu kommt, ist, glaube ich, dass häufig durch die sozialen Medien eine gewisse Angst geschürt wird. Und das finde ich eben extrem traurig. Dann kommen die Patienten an und sagen, ich habe das und das gelesen, das müssen wir jetzt dringend mal kontrollieren oder ich weiß es nicht. Wo man eben sagt, wie kommen Sie denn auf diese Idee? Ne? Wo kommt das denn her? Oder es kommen so Modeerscheinungen, Lipoprotein A zum Beispiel. Ne? Lipoprotein A ist, kann man messen im Blut, ist ein Marker, der das kardiovaskuläre Risiko zeigt. Dieser Marker wird A von den Krankenkassen nicht bezahlt, kann ich messen, aber ich kann ihn gar nicht beeinflussen. Es gibt keine Medikamente oder sonst irgendwas, die diesen Risikofaktor beeinflussen können. Das Einzige, was man dann sagen kann, haben Sie ein hohes Lipoprotein A, dann müssen Sie alle anderen Risikofaktoren minimieren, sprich cholesterinarm ernähren, Sie müssen gucken, wie Ihr Cholesterin ist, auf die Fette achten und so weiter. Aber das sind dann so Modesachen. Ne? Den Leuten wird Angst gemacht, so nach dem Motto, das müsst ihr kontrollieren, das ist total wichtig und wenn ihr das nicht kontrolliert, dann sterbt ihr früher. Und damit wird wirklich diese Angst geschürt und diese Angst, die ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Und das ist das, was ich halt in der Arztpraxis auch sehe, besonders eigentlich bei jüngeren Patientinnen und Patienten, dass gerade diese Angst- und Panikstörungen deutlich steigen. Also ich glaube, das hat nichts mit Ernährung zu tun, sondern das ist tatsächlich eben dieses Problem von Social Media, von Nachrichten, von anderen medialen Sachen, die eben wirklich den Leuten Angst macht. Das ist, glaube ich, die einzige Veränderung, die ich jetzt in den letzten Jahren wirklich sehe.
Können Sie das bestätigen, Frau Schill?
Auf jeden Fall. Also um nochmal so ganz kurz auf die Nahrungsergänzungsmittel zurückzukommen. Ich glaube, es gibt schon so ein paar Ernährungstrends heutzutage, dass es mehr Veganer gibt oder so. Das war vor langer Zeit nicht so. Und dann muss man natürlich auch an der Stelle wieder ein bisschen einhaken. Aber ansonsten würde ich das mit unterschreiben, auf jeden Fall.
Und was Ihre Beobachtung ja auch stützt, ist ja eigentlich, dass die Menschen, man hat ja nicht den Eindruck, dass sie jetzt glücklicher werden. Also gerade auch die junge Generation. Also man hat ja eher den Eindruck, dass da psychische Störungen zunehmen und mehr Information und mehr Kram, was man so bekommen kann, sorgt nicht dafür, dass die Leute irgendwie glücklicher oder gesünder sind, sondern eher unsicherer werden. Und das scheint Ihnen ja ein wichtiges Anliegen zu sein, denn man könnte natürlich sagen, klar, mehr Information, aber es ist halt auch mehr Desinformation, die da ist. Aber nichtsdestotrotz, es hilft eigentlich nur Aufklärung.
Ja, das ist genau das und damit schließt sich eigentlich der Kreis. Ne? Diese Fehlinformationen, die überall kursieren, das ist das, was wir versuchen eben mit dem Podcast wieder einigermaßen gerade zu rücken und wieder Licht in das Dunkel zu bringen. Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Mission.
Genau.
Perfektes Schlusswort fast. Allerdings eine Sache will ich noch wissen. Sie haben sie vorhin angesprochen, die Blue Zones. Das sind ja so diese Gegenden, in denen besonders viele Hundertjährige leben oder sogar noch, die noch älter geworden sind. Nun machen Sie eine ganze Reihe zu dem Thema Longevity, Langlebigkeit. Aber kann man vielleicht schon vorab sagen, woran liegt es, dass die tatsächlich so alt werden und offensichtlich so lange gesund bleiben?
Also auch da gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, die wieder, ich komme schon wieder auf die Ernährung zurück, aber die eben in bestimmten Bereichen leben, wo man zum Beispiel sehr viel Fisch konsumiert und weniger Fleisch. Aber wo man schon wieder sagen kann, das Ganze geht auf eine gesunde, auf eine ausgewogene Ernährung zurück. Ob es allein daran liegt,
ja.
Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also auffallend ist eben in den Blue Zones, dass wirklich extrem auf das Essen geachtet wird, ist das eine. Das heißt, es wird ungeheuer viel selbst angebaut. Es wird sehr, sehr fleischarm gegessen, eben mehr Fisch. Es wird unglaublich viel Gemüse gegessen, was eben auch selber angezüchtet wird. Und was auch total faszinierend ist, in diesen Blue Zones herrscht ein sehr großes soziales Miteinander. Also dieses soziale Gefüge eben entsprechend, das wird auch nochmal eine Folge bei uns für die Longevity sein. Dieses soziale Gefüge, das soziale Miteinander scheint tatsächlich auch neben allen anderen Faktoren ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu sein, um gesund, fit zu bleiben, um Demenz zu vermeiden und so weiter. Also ganz interessant, tatsächlich, das spielt da ganz besonders mit rein.
Und das ist ja eine tolle Botschaft eigentlich, die Sie da haben. Denn was Sie beschrieben haben von sich, Sie reiten, Sie befassen sich mit Pferden, Sie sind wahrscheinlich in einem Verein dort oder in einer Gruppe von Leuten und treffen sich da, Sie gehen tanzen. Das heißt, Sie bewegen sich aber eben nicht alleine, sondern Sie bewegen sich mit einer Partnerin oder einem Partner, je nachdem, und sind auch in einer Gemeinschaft. Das sind ja eigentlich schöne Beispiele dafür, wie man da in die richtige Richtung tanzt, ne? Das ist... Umso mehr freuen wir uns, dass wir eine ganze Serie mit Ihnen jetzt auch bei Radioaktiv ausstrahlen dürfen. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen.
Wir auch, danke.
Wir auch, wir sind gespannt auf die Rückmeldung. Immer auch, und wie gesagt, immer gerne auch wirklich an uns zurückmelden, was es für Kommentare gibt, Ideen, Wünsche, gerne an uns rantragen, dass wir das aufnehmen können. Wir werden uns dann gerne darum kümmern und werden das auch entsprechend in Podcast-Serien dann verarbeiten.
Also all Ihre Fragen können Sie stellen. An die Apothekerin Maike Schilch, an den Allgemeinmediziner Dr. Andreas Bertomeo können Sie natürlich auch gerne an uns schicken, an Radioaktiv hier in Hameln. Wir freuen uns auf jeden Fall auf unsere neue Serie.
Schönen Dank. Danke auch.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Ab sofort können Sie jede Woche eine neue Folge von ArzApport hören, den Arzt- und Apothekerin-Podcast mit der Apothekerin Maike Schild und dem Allgemeinmediziner und Hausarzt Dr. Andreas Bertomeo aus Fischberg, Hessisch-Ollendorf. Immer dienstags ab 18 Uhr nach den Nachrichten hier auf Radio Aktiv oder jederzeit als Podcast im Stream auf sämtlichen Plattformen. Ich bin Jan Hampe. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und bleiben oder werden Sie gesund.